Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen-Podcast mit Florian Schröder.
Hallo und guten Morgen zusammen an diesem Freitag, dem 18. November 2022, dem mutmaßlich letzten Tag der Woche. Ja, wie komme ich direkt auf Winfried Kretschmann zu Beginn dieses Podcasts? Gibt es einen inhaltlichen Grund? Nein, natürlich nicht, sonst würde ich ja nicht sofort am Anfang so einen Quatsch machen. Der letzte Tag der Woche. Das ist nur, weil ich Winfried Kretschmann diese Woche bei Maischberger im Einzelinterview gesehen habe. Ja, der Mann, der Stuttgart eigentlich nicht mehr verlässt, weil er sagt, ich bin in Stuttgart, bleib in Stuttgart, war bei Maischberger. Und deswegen bin ich so eingenommen, weil ich mir dieses Interview als alter Baden-Württemberger natürlich 300 Mal hintereinander angeguckt habe, einfach nur mal mein Winfried in einer Talkshow war. Deswegen, ach toll, ich liebe es, diese komplett aus der Zeit gefallene Altherrenattitüde. Alter, grauer Mann mit sehr viel, Bewusstsein, dass alles richtig ist, so wie es ist. Ne? Ja, schön. So, aber jetzt zu den wirklich wichtigen Themen. Heute ist der 18. November und es ist eigentlich ein Datum, an dem man sich als Nicht-Fußball-Fan, so wie ich, absolut sicher fühlen kann. Es ist ein gutes Datum. Also man kann sicher sein, dass jetzt nicht spontan so ein dämliches Turnier um die Ecke kommt und einem den verdammten nächsten Monat verhageln wird. Besoffene Deutschlandfans mit Bierbäuchen, die sich nicht mehr unter einem Deutschlandtrikot von 1996 verstecken lassen, verdammt nochmal. Gröhlende Rufe zur Unterstützung von Schlönd. Oh, ich könnte kotzen, während ich ausspreche. Was auch immer dieses Schlönd sein mag, ihr erinnert euch. Nein, all das gibt es nicht. Im November. Und auch nicht Herbert Grönemeyer, der spontan sagt, mach noch einen WM-Song. Was geht? Nichts dergleichen gibt es im November. Nichts. Gar nichts. Aber verdammt, in diesem verkackten 2022 ist auch nichts, wie es immer war. Nichts. Alles ist anders. Jetzt beginnt an diesem Sonntag doch tatsächlich erstmals eine Fußball-Weltmeisterschaft mitten im November. Sag mal, konnte man mir das nicht früher sagen? Sag mal, Ach doch, stimmt, hat man mir gesagt, hab ich nur wieder vergessen. Okay, liegt wieder an mir, ja, ist ja gut. Wie sehr freuen sich jetzt denn die Deutschen auf die Winter-WM?
Ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht, wie die Gruppenkonstellationen aussehen.
Ich werde es dann zu Hause schauen, zumindest die deutschen Spiele, denn ich habe drei Kinder, die sehr fußballbegeistert sind.
Man kann es wirklich nicht gucken, ohne schlechtes Gewissen zu haben.
Ich werde es definitiv ignorieren, vom ersten bis zum letzten Spiel.
Ja gut, dass im regnerischen grauen November in Mitteleuropa jetzt nicht die Mega-Stimmung aufkommt und auch nicht die gleiche Stimmung wie im Hochsommer. Geschenkt, ja, ist ja nachvollziehbar. Und dass ein Land wie Katar vielleicht auch den einen oder anderen Fan abschrecken könnte, ja gut, damit hätte natürlich niemand rechnen können. Seit Wochen versuchen die öffentlich-rechtlichen Sender die Tatsache, dass die unzähligen Millionen für die Übertragungsrechte ausgegeben wurden, mit endlosen Dokus über die Missstände in Katar zu kompensieren. Ja, man sagt, wir haben es gesehen, wir haben es gesehen, wir tun doch was Gutes. Dokus über Missstände in Katar sind der CO2-Ausgleich der öffentlich-rechtlichen Sender. Man zahlt ein bisschen was, macht ein bisschen was Gutes und dann sagt man, aber komm, die Quote nehmen wir mit, die Quote nehmen wir mit. Und die WM auch. So, und warum muss jetzt das Ganze in Katar nochmal kompensiert werden? Ganz einfach.
Natürlich sind solche Äußerungen furchtbar.
Mit diesen Worten reagierte Bundesinnenminister Nancy Faeser, SPD, angesprochen auf die homophobe Aussage des katarischen WM-Botschafters und Ex-Fußballnationalspielers Khalid Salman.
Denn Schwulsein ist nach Ansicht des katarischen WM-Botschafters ein, Zitat, geistiger Schaden. Ja, genau, ein geistiger. Man könnte sagen, ein sexueller. Und auch das wäre Quatsch, aber ein geistiger? Na gut. Oder hier noch ein schönes Beispiel.
Der ehemalige Bauarbeiter Mukesh beschreibt die Bedingungen.
Man konnte es draußen kaum aushalten, so heiß war es. Wegen der Hitze dort sind viele ohnmächtig geworden. Sie wurden dann einfach in einen gekühlten Raum gebracht und nach einer Stunde mussten sie weiterarbeiten.
Ach, eine Stunde Abkühlung bei über 40 Grad. Ich meine, das musste auch mal reichen. Ist doch schön, wenn es warm ist. Ich hasse den Winter. Ich bräuchte da gar keine Abkühlung. Ich find's einfach so schön. Gut, ich würde auch nicht den Scheißjob machen, den die da machen müssen. Das muss ich auch sagen. FIFA-Chef Gianni Infantino findet übrigens auch, dass alles super gelaufen ist.
Wir haben immer gesagt, dass es in Katar die beste WM aller Zeiten geben wird. Und wenn man sich im Land heute umschaut, alles ist fertig. Katar hat bezaubernd geliefert.
Katar has delivered. Amazing.
Das wird die beste WM aller Zeiten. Wenn der FIFA-Chef das sagt, dann muss das ja so sein. Aber der geneigte Hörer und die geneigte Hörerin dieses Podcasts ahnen natürlich, bei Wach und Wichtig haben wir für alle Leute, für die der Unterschied zwischen Fußball und Teebeutel-Weitwurf nicht so wichtig ist, eine Art Safe Space eingerichtet. Hier geht's jetzt nicht mehr um Fußball, zumindest heute interessiert uns das einfach mal nicht. Deswegen haben wir bisher auch noch gar nicht drüber gesprochen. Super, ne? Hier macht einfach alles Sinn in diesem Podcast. Von Katar nach Ägypten, also praktisch von der einen blühenden Demokratie weiter zur nächsten. Heute geht der Klimagipfel COP27 in Sharm el-Sheikh zu Ende, begleitet von Hiobs Botschaften, dass das 1,5-Grad-Ziel der Weltgemeinschaft nicht eingehalten werden kann, haben dort die Staaten in den vergangenen zwei Wochen getagt. Die vielleicht größte Hiobs Botschaft war aber wahrscheinlich diese hier.
Die Kritik an Ägyptens Organisation der Weltklimakonferenz wächst. Heute haben 60 Gesundheitsorganisationen bei den Vereinten Nationen protestiert, dass Coca-Cola einer der Hauptsponsoren der Veranstaltung ist. In einem offenen Brief heißt es, Coca-Cola sei der größte Plastikverschmutzer der Welt und seine Produkte würden mit Fettleibigkeit, Diabetes und Krebs in Verbindung gebracht.
Plastikverschmutzung, Fettleibigkeit, Diabetes und Krebs? Nur gut, dass die Plastikverschmutzung Kritik auslöst, ist klar beim Weltklimagipfel. Aber soweit ich weiß, sind Diabetes und Fettleibigkeit jetzt nicht so ganz direkte Folgen des Klimawandels, oder? Aber gut, ich habe auch nicht so gut aufgepasst in Biologie. Aber abgesehen davon, dass die ganzen Delegierten in den vergangenen zwei Wochen wahrscheinlich Coca-Cola gesoffen haben, bis sie fettleibig wurden, gibt's irgendwelche konkreten Ergebnisse beim diesjährigen Klimagipfel?
Menschenrechtsorganisationen haben alle Delegierte und Teilnehmer aufgerufen, weiße T-Shirts zu tragen. Damit wolle man Solidarität zeigen mit den Zehntausenden Oppositionellen, die in ägyptischen Gefängnissen sitzen, hieß es.
Wunderbar, wenigstens auf den Dresscode konnte man sich einigen, ob für den Klimaschutz neben all der Kritik an Menschenrechten und Coca-Cola da noch Zeit blieb. Außenministerin Baerbock ist seit gestern in Sharm el-Sheikh und hat auch ein paar Forderungen mitgebracht.
Therefore I call on everyone, let us seize this opportunity.
Darum rufe ich alle dazu auf, lasst uns diese Gelegenheit nutzen. Lasst uns keine Zeit damit verschwenden, über neue Finanzmechanismen zu streiten, die die Welt von 1992 widerspiegeln, während wir im Jahr 2022 leben, in einer um 1,2 Grad erwärmten Welt.
Das war übrigens Kritik an China. China hatte solche Finanzmechanismen zur Hilfe von ärmeren Ländern vorgeschlagen. Stattdessen setzt Deutschland auf einen globalen Schutzschirm gegen Klimarisiken, was auch immer das genau heißen soll. Ein weiterer Hoffnungsschimmer bei der diesjährigen Konferenz? Tatsächlich, guck an, wer hätte das noch gedacht? Brasilien.
Brasilien ist zurück. Für seine Worte bei der Weltklimakonferenz hat Lula da Silva viel Applaus geerntet. In seiner Rede in Sharm el-Sheikh kündigte er an, sich ab dem kommenden Jahr noch stärker für den Klimaschutz zu engagieren als in seiner vergangenen Amtszeit. Die Klimapolitik solle auf höchster Ebene in seiner Regierung angesiedelt werden. Die Arbeit seines Vorgängers Bolsonaro bezeichnete er als Desaster.
Mit dieser Einschätzung dürfte Lula recht haben. Wie er dieses Desaster jetzt umkehren möchte, muss er aber noch zeigen. Ob der Gipfel heute übrigens wirklich endet, steht noch nicht fest. In der Vergangenheit wurden die Verhandlungen oft noch verlängert, um Kompromisse zu finden.
Wach und wichtig. Die Tagesvorschau.
Die Breaking News rund um Weihnachtsbäume reißen nicht ab. Nachdem gestern die Weihnachtsbaumsaison in Berlin und Brandenburg eröffnet wurde, wird heute feierlich der Weihnachtsbaum fürs Bundeskanzleramt gefällt. Halleluja! Und am 24. November soll die 15 Meter hohe Fichte dann an Schlumpfi Scholz überreicht werden. Damit ist sie genau 14,5 Meter größer als der Kanzler selber. Ja, wirklich wahr. Der wird sich bestimmt, Achtung, riesig freuen. Kleines Wortspiel. Entschuldigung, tut mir leid, kommt hier eigentlich nicht rein in diesen Podcast, aber so kurz vorm Wochenende muss das mal erlaubt sein, oder? Ich muss sagen, ich werde irgendwie das Gefühl nicht los, dass gerade doch Hochsommer ist. Die Fußball-WM fängt an und die Nachrichtenmeldungen werden auch immer belangloser. Da ist allein diese FIFA schuld. Die sorgt doch genau dafür, dass das so ist, oder? Gegen die Belanglosigkeit kämpft offensichtlich die hessische Stadt Eltville. Dort findet auf Einladung von unserer Innenministerin Nancy Faeser das Treffen der G7-Innenminister statt. Inhaltlich wird dieses Treffen sicherlich anders ablaufen als von der SPD-Innenministerin geplant.
Insbesondere nach dem Raketeneinschlag in Polen steht auch das Treffen der G7-Innenministerinnen und Innenminister heute und morgen in Hessen im Zeichen des Krieges und der inneren Sicherheit. Laut Agenda soll es zwar auch darum gehen, wie gewaltbereiter Extremismus und Terrorismus sowie Menschenhandel und Kindesmissbrauch im Internet gestoppt werden können, aber größter Schwerpunkt wird sein, wie sich der Ukraine-Krieg auf die innere Sicherheit auswirkt.
Die Zahl des Morgens.
Das ist dieses Mal die schöne Zahl 960 Millionen. Das Kölner Startup DeepL ist auch neuesten Zahlen zufolge 960 Millionen Euro wert. In US-Dollar umgerechnet wäre das ziemlich genau eine Milliarde. Das Unternehmen hat ein Übersetzungstool entwickelt, das deutlich besser funktioniert als Google Translate und ebenfalls gratis online von uns allen genutzt werden kann.
Ja, dann will ich das auch. Wenn das umsonst ist, dann nehme ich das.
Jetzt ist DeepL das erste im Börsensprech sogenannte Einhorn oder Unicorn aus der westdeutschen Metropole Köln. Wer hätte gedacht, dass da jemals eine große Erfindung herkommt? Außer Molasse, the Golden Bell. Ja, tatsächlich, guck an, die können auch digital. Und wo würden Einhörner besser hinpassen als in die Karnevalshochburg Köln? Und ratet mal, wo ich diesen Podcast heute aufnehme? Richtig, in Köln. Seht ihr? Hier passt einfach alles zusammen. Ja, ich bin heute wirklich in Köln. Ja, weil ich auf Tour bin und deswegen bin ich hier. Und deswegen habe ich auch gesagt, eine Zahl des Morgens, wenn ich in Köln bin, die muss aus Köln kommen. Dann passt alles zusammen. Oder sage ich mal, törö. Heißt es so im Karneval? Ich habe keine Ahnung. Lasst uns diese Scheiße sein und was Ernsthaftes machen und ein Gespräch führen. Dankeschön.
Wach und wichtig. Das Interview.
Eine Luxuskreuzfahrt hat was, das unerträglich traurig ist. Mit diesen Worten hat einst der US-amerikanische Schriftsteller David Foster Wallace seine Erfahrungen auf einem Kreuzfahrtschiff beschrieben. Trauer und Verzweiflung inmitten von Luxus, das hat meinen heutigen Gast nicht aufgehalten, ein Buch namens Kreuzfahrt durch die Republik zu schreiben. Zugegeben, mit der Kreuzfahrt meint er wohl was anderes. Geneigte Leserinnen und Leser können also beruhigt sein, auf hoher See finden die Geschichten nicht statt. Stattdessen begleiten wir den Autor in 20 fast wahren Geschichten dabei, wie er mit Prominenten Zeit verbringt. Markus Lanz trifft er in seinem Fernsehstudio, Armin Laschet in der Aachener Innenstadt und Angela Merkel beim Minigolfen. Was er auf dieser Kreuzfahrt quer durchs prominente Deutschland gelernt hat und woher die Idee kam, darüber spreche ich jetzt hier bei Wach und Wichtig mit ihm, mit dem Journalisten und Medienkritiker Lorenz Mayer. Guten Morgen, Herr Mayer.
Hallo, Herr Schröder, hier ist Lorenz Mayer. Freue mich, dass ich da sein darf.
Freue mich auch. Was hat es denn mit der Kreuzfahrt im Titel auf sich? Was ist das für eine Odyssee, auf der wir Sie da begleiten dürfen?
Ja, genau. Also es fängt ja damit an, dass Deutschland eigentlich gar keine Gewässer hat. Von daher können wir gerne mit dem Wort Kreuzfahrt spielen. Und dann gibt es natürlich auch noch die Kreuzfahrer, die auf so einer Mission sind. Ich lasse das mal ein bisschen offen, so wie bei so einem Plattentitel, wo man mal was hinschreibt und überlässt es der Fantasie der Leser und Leserinnen, sich zu überlegen, was mag der kluge Autor sich wohl dabei gedacht haben.
Jetzt sind das ja auch alles bezeichnenderweise fast wahre Treffen mit bekannten Personen. Mit anderen Worten, Sie haben also, wenn Sie ehrlich sind, alles frei erfunden, oder?
Ich habe alles frei erfunden und ich glaube, ich bin den Menschen dadurch viel näher gekommen, als wenn ich sie direkt getroffen hätte. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Ich habe wirklich versucht, mich in jede dieser Personen einzuarbeiten und habe auch zwischendurch bin ich immer einen Schritt zurückgetreten, habe gedacht, naja, ist das jetzt so böse? Werde ich vielleicht jetzt ungerecht? Und es hat mir auch geholfen, diese Geschichten zu schreiben, überhaupt den eigenen Standpunkt, sich überhaupt mal erstmal klar zu machen, was ist es jetzt eigentlich, was diese Person aus meiner subjektiven Sicht ausmacht. Es war eine hochspannende Entstehungsphase.
Wie haben Sie sich auf die Gespräche vorbereitet? Einfach so viele Interviews und Auftritte der Porträtierten wie möglich angeguckt, gehört, gelesen? Oder haben Sie die einfach immer beobachtet und irgendwann war das die Summe Ihrer Beobachtungen und kam einfach aus Ihnen raus?
Also ich bin wirklich ein Bürokrat und ein Formalist und ich habe damals meine Lektorin schon zum Wahnsinn getrieben, weil ich habe gesagt, jede Geschichte, nach einer Woche gebe ich immer eine Geschichte ab. Ich kann eine Woche für Recherche verwenden und dann muss die Geschichte fertig sein. Das heißt, es waren nachher 20 Wochen, nachher sind es glaube ich 24 Wochen geworden, weil ich noch eine Einleitung und ein Schlusswort geschrieben habe. Aber es war wirklich so, formalistisch. Ich hatte eine Woche und in dieser Woche habe ich mir 40 Lanz-Podcasts reingezogen. Bin hier durch den Wald spazieren gegangen und also ich habe gelesen, ich habe die ganzen Precht-Bücher. Also man wird zum Schnellleser und zum Schnellhörer und füttert sein Gehirn mit diesen Informationen. Ja, genau, das ist es sicherlich. Ja, sich komplett irgendwie zuzuschütten und nachher diese Person auch zu sein.
Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das erinnert mich an meine Arbeit als Parodist, wo es ja auch darum geht, sich so weit in Personen, in öffentliche Personen reinzuhören, reinzufühlen und sie wahrzunehmen, dass man irgendwann so sprechen kann wie sie, natürlich bei mir in der Übertreibung, auch so gucken kann wie sie so weit in den eigenen Körper nimmt, dass man sie eigentlich ist. Und am Ende, wenn ich eine Figur wirklich habe, geht es mir immer so, dass ich alles machen könnte. Also ich könnte dann auch als Markus Lanz aufs Klo gehen, sie könnten mich irgendwas fragen, ich würde ihnen zu jedem Thema etwas erzählen können, wie das Lanz tun könnte. Ist das ein ähnlicher Vorgang bei Ihnen?
Ja, endlich mal jemand, der das auch so sieht. Das ist nämlich genau die Sache, die ich erlebt habe. Also ich habe auf Twitter, habe ich so ein bisschen so mit Twitter-Improvisationen angefangen und habe gesagt, nennt mir irgendeinen Haushaltsgegenstand und ich schreibe euch auf Twitter den Einstieg für eine Harald-Martenstein-Kolumne. Oder nennt mir, nennt mir einen deutschen Schlager und ich schreibe euch dazu, wie Ulf Poschardt, also der Weltchef, irgendwie, was der dazu Kluges sagen würde. Mhm. Und man geht nachher
kann ich
wirklich,
total verstehen.
Man geht wirklich aus der Aktion raus und sagt sich, es ist jetzt egal. Es ist jetzt wirklich komplett egal. Man ist damit verschmolzen und es kommt jetzt gar nicht auf irgendwelche hochtrabenden Themen drauf an. Man könnte jetzt einfach alles sagen. Man könnte sich über Kindererziehung in dem Sound auch als Armin Laschet unterhalten oder halt über den Kauf eines Küchenschwamms oder so.
Deswegen stelle ich Ihnen jetzt die Frage, die mir immer gestellt wird. Gab es denn dann eine Person des öffentlichen Lebens, die Ihnen besonders schwer fiel, in sich hineinzuversetzen oder eine, die Ihnen besonders leicht fiel? Und wenn ja, warum jeweils?
Ich plaudere jetzt mal aus dem Nähkästchen. Ich wollte eigentlich, ja, das habe ich ja wirklich noch keinem erzählt, ich wollte eigentlich Harald Schmidt aufnehmen und habe gedacht, na ja, das könnte irgendwie so mein Meisterstück werden, den großen Meister der Satire sich vorzunehmen. Und ich habe geschrieben und geschrieben und gehört und gehört und ich kenne ihn natürlich seit Jahrzehnten, ich bin ja ein alter weißer Mann. Und dann wurde es immer böser und es wurde immer böser und immer böser, weil ich natürlich das Böse von Harald Schmidt nochmal übersteigern wollte. Und es wurde nachher am Ende so böse und negativ, dass ich gedacht habe, nein, ich höre auf, ich steig da aus. Also an der Figur bin ich tatsächlich, wenn man es so will, gescheitert. Ich hab's denn nicht mehr verfolgt. Vielleicht ja fürs nächste Buch.
Mhm. Und gab es einen, der Ihnen wirklich nah war, wo Sie sagten, das ging schnell? Oder ging es schneller bei denen, die Ihnen nicht nah waren?
Boah, ja, da muss ich mal drüber nachdenken. Also manche sind natürlich, also für mich war zum Beispiel so eine Figur wie Frank Thelen, das ist für mich relativ einfach. Der lebt in seinem Start-up-Kosmos, der spricht diese Gründersprache mit vielen Anglizismen. Also da kann man schon alleine sprachlich, liegt da schon ganz viel nah. Und das Modell ist auch so sehr eindimensional. Also das ist eine meiner, glaube ich, tollsten Geschichten und gleichzeitig eine der Geschichten, die mich am wenigsten Kraft gekostet haben, weil man sie so durcherzählen kann.
Ich kann das sehr nachvollziehen, weil bei mir ist es dann meistens so, dass die Leute denken, naja, der Parodist freut sich über jemanden, der einen Sprachfehler hat oder der irgendeine Eigenheit hat, die leicht zu parodieren ist, Stoiber, Oettinger oder solche Leute. Und ich sage immer, nein, darum geht es überhaupt nicht. Es ist oft viel reizvoller, sich jemanden anzuschauen, der im ersten Moment gar nichts hat, aber über dessen Sprache, über dessen Haltung, über dessen Gestus man viel mehr aussagen kann, obwohl er eben nicht zu den Knallchargen gehört, weil die Knallchargen sind viel zu einfach.
Absolut, genau. Deswegen, ich habe mich gefreut nachher, ich habe mir das tatsächlich auch als letzte Geschichte aufgehoben, also weil es für mich eine besondere Herausforderung war, Giovanni Di Lorenzo. Das ist ja so ein Mensch, wo man so sagt, ach, das ist eigentlich ja, der ist kultiviert, der ist gepflegt, der ist intelligent, der ist erfolgreich, das klappt alles und sich dem zu stellen, sich den vorzunehmen, ja, das war nochmal besonders reizvoll. Aber ich knüpfe da nochmal an, Florian Schröder. Die Kunst ist es ja auch bei Ihnen, jetzt nicht als Parodist nicht den Papagei zu machen, ne? Also jetzt nicht zu sagen, wir plappern einfach was nach, wie ein guter Papagei vielleicht auch einen chinesischen Text nachplappern könnte, ohne zu wissen, was er da überhaupt redet. Das eine ist ja den Ton treffen und das andere ist die Inhalte, das Wesen des Menschen zu erfassen und in dieses Wesen vorzudringen, ne? ne? Um das herauszuarbeiten, mit welchen Mitteln arbeitet der, wie tickt der.
Genau. Und es ist immer eine leichte Überzeichnung dabei. Das heißt, man interpretiert ja auch etwas, man unterstellt manchmal auch was Kleines, eine Eigenheit, die aber die Figur im besten Falle kenntlich macht. Und man verstellt sie nicht oder macht sie nicht kaputt, indem man sie überreißt, sondern es geht um eine kleine Überzeichnung. Denn das, was Sie beschreiben, Papagei sein, das hieße Imitator sein. Und das ist ein anderer Beruf. Dann sagt man, hier, ich kann so, wenn ich in den Raum komme, kann ich so pfeifen wie ein Vogel und alle hören und denken, oh, der ist da. Das ist ja nicht das Ziel, sondern es geht ja darum, die Figuren leicht weiterzuentwickeln, ihnen ein Eigenleben zu gestatten, das aber auch ihr eigenes sein könnte.
Ja, genau. Könnte ich nicht besser sagen. Genau, könnte ich nicht besser sagen. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Bei mir ist es so, wenn ich habe mittlerweile, also ich habe da wirklich so eine Marotte entwickelt, wenn ich Texte lese oder wenn ich mir die angucke, das ist so ein bisschen so, man entwickelt so ein Gespür auch für diese Sprachmelodie. Also selbst wenn, also ich meine jetzt nicht den Klang, sondern tatsächlich auch das Inhaltliche. Wie geht derjenige mit den Nebensätzen um? Wie verschachtelt er das? Welche Floskeln, welche Phrasen, welche Redewendungen, welche Manierismen? Was kommt da so? Man erfasst da irgendwie so, also es ist fast so als wie ein Musiker, ich kann keine Noten lesen, aber ich stelle es mir ein bisschen so vor, wie wenn ein Musiker guckt sich so ein Partiturenblatt an und hört irgendwie den Klang des Orchesters. Und so ist es teilweise bei mir jetzt, wenn ich Texte lese, dass da irgendwie noch so eine zweite Ebene mitläuft.
Haben Sie sich denn beim Schreiben vorgestellt, dass die Personen, die Sie da auffahren, dass die das selber lesen? Also dass die Sie beschreiben, irgendwann da sitzen und sagen, oh, jetzt lese ich mir das mal durch, da komme ich vor. Und hat Sie das beim Schreiben eher beflügelt oder eher gehemmt?
Also grundsätzlich ist es schon so, man legt sich ja in Anführungszeichen, also eine Parodie ist ja auch immer eine Hommage, könnte man sich das so ein bisschen schönreden. Und jeder, der parodiert wird, muss sich ja eigentlich auch mal erstmal geehrt fühlen, dass es überhaupt wert ist, irgendwie parodiert zu werden. Gleichzeitig war es aber wirklich schon so, das hat mich wirklich schon beschäftigt auch, wie wird derjenige damit umgehen? Also bin ich jetzt im Bereich der Schmähung, die vielleicht ungerecht ist. Also das hat mich schon beschäftigt, ja. Ja, und dann gibt es natürlich auch den rein juristischen Faktor. Man darf natürlich nicht zu sehr schmähen.
Ja klar, aber es ist, glaube ich, gar keine Schere im Kopf, sich vorzustellen, wie das ist, wenn derjenige das selbst liest, sondern eigentlich ist es ein guter Gradmesser, ob man zu dem stehen kann, was man sagt. Weil wenn man sich vorstellt, der liest das und dafür würde der mir das um die Ohren hauen, dann ist es gut, sich nochmal zu hinterfragen, ob man vielleicht einfach völlig ungerecht war oder vollkommen übertrieben hat. Das kann ja auch sein.
Ja, absolut. Also ich habe manche Geschichten habe ich gedacht, oh weia, da bist du jetzt ganz schön nach vorne gestartet. Und jetzt ist es so bei Markus Lanz und Richard David Frecht oder Finn Kliemann habe ich geschrieben, irgendwie kurz bevor bei Finn irgendwie alles dem um die Ohren flog. Und da habe ich eine hübsche, böse Geschichte geschrieben. Und dann flog ihm alles um die Ohren und ich dachte, meine Güte, man kann letztendlich, die Realität ist immer noch viel, viel schlimmer als die tollste Satire. Also damit kann man sich selber immer als Satiriker beruhigen. Man erschafft es sowieso nicht. So tief kann man sie gar nicht mit Schmutz bewerfen. Also so intensiv.
Das heißt, Sie würden aber von sich selbst sagen, Sie sind an dieser Stelle nicht der Medienjournalist, als den wir Sie zum Beispiel von Bildblock kennen, sondern Sie sind an dieser Stelle Satiriker.
Ja, oh Gott, sich selber so einzuschätzen, ich wüsste es selber nicht. Also ich versuche natürlich, es ist so eine Gratwanderung, ne? Also ich will schon, also es soll eine Gesellschaftssatire sein, das soll schon sein. Und der Klamauk soll natürlich nicht so im Vordergrund stehen. Und ich konnte mich aber doch nicht da bremsen irgendwie, dass es nachher halt auch, es gibt halt auch klamaukige Szenen, die ich aber trotzdem mit einer gewissen Ernst, also ich will schon eine gewisse Ernsthaftigkeit da drin haben. Deswegen äußert sich mein Protagonist auch nie negativ über seine Gesprächspartner. Der erlebt das einfach nur.
Und meine Auffassung ist immer, die beste Gesellschaftssatire ist immer dann, wenn sie nicht ernsthaft sein will, sondern dem Klamauk Raum lässt, weil erst dann wird sie als Gesellschaftssatire erträglich, sonst wird sie schnell missionarisch. Insofern kann ich sie nur beglückwünschen zum Klamauk.
Danke. Ja. Und Klamauk-Szenen sind da wirklich drin. Also mein Protagonist, der geht da dermaßen gebeutelt aus diesen Interviews raus mit Verletzungen und mit Geldeinsatz und vielen Verlusten. Und das ist immer vollkommen verstört und verunsichert nach jedem Gespräch. Wie es vielleicht auch mir gehen würde, ja.
Kreuzfahrt durch die Republik heißt das Buch von Medienkritiker, Journalist, Autor und Satiriker Lorenz Mayer. Hiermit wärmste Kaufempfehlung: Porträts von Prominenten, die sie so noch nie parodiert. Da redet er wieder nur über sich, der Schröder, so kennen wir ihn. Die ihr so noch nie porträtiert, gelesen habt. Ich bin einfach Podcaster. Ich komme nicht raus aus meiner Rolle. Es tut mir furchtbar leid, aber ich habe alles gegeben, Herr Mayer. Vielen Dank fürs Gespräch. Alles Gute.
Fühle mich geehrt. Ciao.
So Leute, das war Wach und Wichtig am Freitag aus Köln. Montag ist wieder alles wie immer. Also im weitesten Sinne. In diesem Sinne, habt erstmal ein schönes Wochenende und treibt's nicht zu wild. Bis Montag. Tschüss.
Die Radio 1 Denkpause. Heute
Mickey Maus, Comicfigur. Über sich selbst zu lachen, heißt sich selbst zu lieben.
Ende der Denkpause. Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Zu hören in der ARD-Audiothek, in der Radio 1 App und auf radio1.de.